Wir beginnen heute eine neue Predigtserie. Es geht um Epheser 4, es geht um den fünffältigen Dienst. Und ich habe mal eine Frage, wer von euch hat denn schon mal was über den fünffältigen Dienst gelesen oder gehört, sich damit beschäftigt? Darf ich mal da Handzeichen sehen? Das sind doch einige. Für wen ist das ziemlich neu? Und sagte, okay, was meinen die damit? Ja, kommt auch vor. Und lass uns da mal einsteigen und überlegen, was das bedeutet, weil es tatsächlich eine Formulierung ist, die nicht so oft verwendet wird, aber die gleichzeitig eine große Bedeutung in der Bibel hat. Und ich lese mal vor Epheser 4, die Verse 7 bis 14. Da wird der fünffältige Dienst erwähnt und beschrieben. Da heißt es, einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Der aber hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Also eine Aufführung, wo der fünffältige Dienst vorkommt mit den Aposteln, Propheten, Evangelisten, Lehrern und Hirten. Und irgendwie erinnert mich das an den französischen Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry. Einige von euch oder viele von euch kennen ein Zitat von ihm. Das heißt, wenn du ein Schiff bauen willst, dann rufe nicht die Menschen zusammen, um Holz zu sammeln, Aufgaben zu verteilen und Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer. Ich glaube, dass Paulus das hier so ähnlich macht, beziehungsweise Jesus Christus mit dem Heiligen Geist durch den Paulus. Der erklärt nämlich nicht den fünffältigen Dienst großartig, sondern er sagt nur, hey, das ist Apostel, Propheten, Evangelisten, Lehrer und Hirten. Aber was das dann bedeutet und wo das herkommt und dieses weite Meer, das außenrum, das wird viel, viel ausführlicher behandelt. Und wir werden in den nächsten Wochen darauf eingehen und wir werden heute mal so über zwei, drei Fragen sprechen. Das eine ist, warum das Ganze? Das andere dann auch, um was geht es da? Aber dann auch, wozu das Ganze? Ja, die Frage, warum ist so eine Frage nach der Begründung, wo kommt das Ganze her? Die Frage, wozu später, ist aber auch eine Frage, was ist das Ziel von dem Ganzen? Und wenn wir die Frage stellen, warum sollen wir uns mit dem fünffältigen Dienst beschäftigen? Kommt auch die Frage, wer ist denn eigentlich auf die Idee gekommen? War das irgendein amerikanischer Pastor oder irgendein Autor? Ist das ein neues Konzept, das wir umsetzen sollen? In dem Vers 11 heißt es, und er hat einige eingesetzt. Und wer ist dieser er? Jesus Christus. Das bedeutet, der fünffältige Dienst ist uns von Jesus Christus gegeben worden. Und in den Versen davor heißt es, einem jeden aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß Christi, also die Gnadengaben sind uns auch verteilt nach dem Maß, das Jesus ausgewählt hat. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe, also bis über alles, er ist aufgefahren in die Tiefen der Erde, er hat sozusagen das ganze Universum, er hat alles erfüllt und das wird erwähnt im Kontext des fünffältigen Dienstes. Das bedeutet, Paulus betonte ganz intensiv, dass dieser fünffältige Dienst vom auferstandenen Christus im Himmel an uns gegeben wurde. Ja, es ist nicht irgendjemand, der das gegeben hat, sondern es ist Jesus. Und auch hier wird, ähnlich wie im Kolosserbrief später erwähnt, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis, ist in Jesus die ganze Fülle im Himmel und auf Erden. Und er gibt uns etwas von dieser Fülle, indem er uns den fünffältigen Dienst gibt. Die Frage, warum wir darüber reden sollten und darüber reden müssen, hat auch etwas mit der Kirchengeschichte zu tun. Denn im Lauf der Jahre oder Jahrhunderte ist dieser fünffältige Dienst in der Kirchengeschichte ziemlich unter die Räder gekommen. Und zwar in zwei Richtungen. Einmal ist er unter die Räder gekommen, dass von den 5 Diensten im Grund nur noch 2 übrig geblieben sind. Nämlich der Hirte und der Lehrer. Man kann auch, wenn man ein bisschen frech sein will, sagen, wir sind vom 5-fältigen Dienst zum 1-fältigen Dienst gewechselt. Das ist dann so eine Kombination, so einer, der irgendwie das alles macht. Und das Prophetische ist unterbelichtet worden, das Apostolische, auch das Evangelistische. Man freut sich zwar, wenn Evangelisten aktiv sind, aber irgendwo wird das auch nicht gefördert und vorangebracht. Also, wir haben eine Reduzierung dieser Dienstgaben im Lauf der Jahrhunderte in unserer Gemeinde erlebt. Also in den Kirchen erlebt. Und da gehören ja auch die katholischen Kirchen dazu, die evangelischen Kirchen dazu, da gehören die Freikirchen dazu. Das zweite Phänomen, das aufgetreten ist, dass es eine Reduzierung der Personen gegeben hat. Ja, früher im Neuen Testament heißt es hier, dass die Dienstgaben verteilt worden sind. Und Petrus schreibt, ein jeder diene mit der Gabe, die er empfangen hat. Also wenn wir hier im Raum sind mit vielleicht, oder wenn wir 100 Leute sind, dann hat von den 100 Leuten wie viel jeder eine Gabe? Jeder, 100. Also es gibt keine Zuschauer, sondern es gibt ein Spielfeld und da sind alle drauf. Und das hat sich im Laufe der Kirchengeschichte etwas gewandelt, also gerade jetzt auch in den Volkskirchen, dass man sagt, okay, einer, der hat irgendwie die Gabe oder das Amt und der macht das und alle anderen gucken zu und empfangen. Und ich habe das auch gelesen und kenne das aus evangelischen Kirchen, das ist eine ganz große Not, das dann auch wieder in die Breite zu kriegen. Und wir als Freikirchen mögen da vielleicht ein bisschen überlegen, lächeln, aber die Grundtendenz haben wir auch, dass bei uns die Zuschauerbänke immer größer werden und da vielleicht nicht einer ist, der vorturnt, aber viel zu wenige im Verhältnis. Das bedeutet, wenn wir über den fünffältigen Dienst sprechen, geht es einmal darum, wieder zu erkennen und zu entdecken und freizusetzen, was Gott uns gegeben hat. Und es geht auch darum, dass sich daran nicht nur einer, 2 oder 5, sondern vom Ziel her alle beteiligen. Und es geht hier ja gar nicht darum, dass wir etwas tun, sondern dass wir entdecken, was wir sind. Nämlich Gott hat ja gesetzt Apostel, Propheten, Lehrer, Hirten und Evangelisten. Also es kann sein, dass sich manch einer zurücklehnt und sagt, meine Güte, erklär mir das doch mal mit dem fünffältigen Dienst genau und dann erkläre ich dir, warum ich da nicht dabei bin. Das musst du mir gar nicht persönlich erklären, weil ich bin ja jetzt höchstens derjenige, der das hier rüberbringt, so ein bisschen als der Lehrer, sondern wenn du sagst, das ist nichts für mich, dann ist das eine Botschaft, die du an Jesus weitergibst. Zu sagen, Jesus, du hast den fünffältigen Dienst zwar gegeben, aber das ist nichts für mich. Ich folge dir gerne nach im Allgemeinen, aber das heißt nicht, dass ich mich an jedem Zeug orientiere, das du mir hier weitergibst. Ihr merkt, das ist eine ziemlich kuriose Haltung, hat mal ein Philosoph gesagt. Ich liebe jeden Menschen im Allgemeinen, aber nicht im Speziellen. Also der war ehrlich. Aber natürlich merkt man, das ist absurd. Also wenn wir sagen, ich folge Jesus im Allgemeinen nach, aber nicht im Speziellen, das ist absurd. Das ist auch keine Nachfolge von Christus. Wenn wir irgendwann mal vor dem Herrn stehen und sagen, ich bin dir nachgefolgt, dann wird er vielleicht sagen, ja, du hast gesagt, dass du mir nachfolgst. Aber lass uns in das Leben reinkommen, was es heißt, Jesus nachzufolgen und das tatsächlich ernst zu nehmen. Und deswegen ist diese Frage, warum der fünffältige Dienst ist, das ist eine Anweisung von ganz oben. Und dann geht's noch weiter oben und da ist der auferstandene Christus und von dem kommt diese Anweisung. Und jeder, der irgendwo in einer Hierarchie arbeitet, weiß, wenn eine Anweisung von ganz, ganz oben kommt, dann sollte man sich auf jeden Fall mal intensiv damit beschäftigen und nicht einfach E-Mail wegdrücken und gucken und hoffen, dass nichts passiert. Das ist eine Anweisung von ganz, ganz oben. Und wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, ihr merkt, wir machen so einen Überflug und werden auf die Fragen immer wieder auch noch vertiefend eingehen. Um was geht es denn bei dem fünffältigen Dienst? Das ist eine göttliche Bauanleitung für Gemeinde. Ich beschäftige mich auch so, wenn man mit Betriebswirtschaftslehre, mit Gruppendynamik zu tun hat, da gibt es so Teamrollenmodelle und dann gibt es, damit ein Team gut läuft, gut funktioniert, gibt es unterschiedliche Rollen und wenn die vorkommen und wenn die miteinander harmonieren, dann wird ein Team besonders stark. Und ich habe so im Vergleich den Eindruck, dass Gott uns hier so ein Teamrollenmodell gegeben hat, gesagt, Jesus will in euch diese unterschiedlichen Gaben freisetzen und die werden sich miteinander ergänzen, dass dadurch optimal das Ziel erreicht wird. Wir kommen ja nachher noch zu der Frage, wozu eigentlich das Ganze? Gott verrät uns hier übrigens nicht, wie der fünffältige Dienst funktioniert. Ja? Wir haben gestern auf der Hochzeit auch darüber gesprochen, es gibt in der Bibel Geheimnisse. Geheimnisse können wir nicht lösen, sondern Geheimnisse werden offenbart oder in Geheimnisse muss man eintreten. Als Mose vor den brennenden Dornbusch gegangen ist, hat er auch nicht gesagt, Gott, ich mache da nur mit, wenn du mir erklärst, wie das genau funktioniert. Sondern die Erklärung von Gott war, ich bin, der ich bin. Tolle Erklärung, oder? Und sagt, zieh deine Schuhe aus und komm her, das ist hier eine heilige Angelegenheit. Also, wenn wir auch an diesen fünffältigen Dienst herantreten, können wir sagen, okay, das ist irgendein Konzept, das muss ich verstehen und kritisieren und analysieren. Das ist nicht der richtige Ansatz, sondern der richtige Ansatz ist, Jesus hat hier etwas gesetzt und er sagt, das ist ein Geheimnis und ihr könnt anfangen, das zu leben und ihr werdet dabei entdecken, wie er das immer und immer mehr zeigt und offenbart. Ich möchte dann so ein paar Beispielen aufzeigen, wie man das verstehen kann. Das sind so Versuche, das ein bisschen symbolisch zu machen. In dem Vers 14 wird ja ein Bild aus der Seefahrt aufgegriffen. Da heißt es nämlich, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre umhertreiben lassen. Das ist so das Bild von einem Schiff, das so ein bisschen die Orientierung verloren hat. Und man kann diesen fünffältigen Dienst mit einer Schiffsbesatzung vergleichen. Mit einer Schiffsbesatzung wie auf so einem, ich sag mal, antiken Segelschiff. Da ist einmal der Apostel, das ist derjenige, der das ganze Geschehen auf dem Schiff koordiniert. Wir werden später auch noch drauf eingehen, was das alles genau bedeuten kann. Die Römer hatten zum Beispiel eine Apostelflotte, die sie losgeschickt haben, wenn sie irgendwo eine Stadt gegründet haben. Zum Beispiel eine Stadt wie Philippi, das war eine Stadt in Griechenland. Und die Römer wollten sicherstellen, dass da die römische Kultur etabliert wird. Und was schicken sie? Sie schicken eine Apostelflotte dorthin, die römische Kultur in Griechenland etablieren soll. Und das war natürlich ein Begriff, den Paulus auch im Hintergrund hatte und auch Jesus im Hintergrund hatte, wenn sie von dem Apostel gesprochen haben. Das heißt, das ist jemand, der das ganze Geschehen am Schiff koordiniert, der auch mithilft, dass die unterschiedlichen Personen, die unterschiedlichen Charaktere gut zusammenarbeiten, der auch die Begabungen freisetzt, der das große Bild hat. Dann gibt es auf dem Schiff auch die Hirten, die sorgen dafür, dass die Harmonie im Team bestehen bleibt, dass jeder wertgeschätzt wird, dass jeder gehört wird, dass niemand übersehen wird, dass auch Bedürfnisse, die so ein bisschen ins Hintertreffen kommen, auch wahrgenommen werden. Wir werden auch auf den Hirten noch viel intensiver eingehen und ihr werdet dabei merken, dass das Bild, wenn man tiefer reingeht, dann auch noch viel, viel mehr an Schärfe gewinnt. Der Lehrer, der beschäftigt sich mit den Karten und schaut, ob der Kurs stimmt. Ja, sind wir auf dem richtigen Kurs? Kommen da Riffe? Wann ist Land in Sicht? Wie erreichen wir das Ziel am besten? Der Prophet, der ist oben am Ausguck. Ja, er hört nach göttlichen Worten. Er hat den großen Weitblick und schreit ab und zu, Land in Sicht. Und unten der Lehrer an den Karten, kann überhaupt nicht sein, oder? Jawohl, also die beiden haben so eine gewisse Kommunikation miteinander, vielleicht auch eine gewisse Spannung hin und wieder. Deswegen heißt es in der Bibel im Neuen Testament ja auch, jedes prophetische Wort muss an der Schrift geprüft werden. Das heißt, wenn der oben ruft, geht's unten sofort an die Karte und zu gucken, kann das sein, passt das oder passt das nicht? Und im Zweifel hat der unten an der Karte recht und nicht der oben im Guckturm. Ja, aber da oben ist auch nicht so viel Schatten, da ist es dann auch manchmal, aber wir wollen die Bilder jetzt nicht unnötig vertiefen. Der Evangelist steht an der Reling, er wirft den Rettungsring aus, wenn Leute im Wasser sind, die am Ertrinken sind, und zieht sie auf das rettende Schiff. Also ihr merkt, fünf unterschiedliche Aufgaben an Bord und fünf unterschiedliche Rollen, auch fünf unterschiedliche Typen. Der da oben, der Prophet zum Beispiel, da haben ja andere, kriegen da vielleicht auch ein bisschen Höhenangst. Die würden vielleicht 2 Meter den Mast hochklettern und würden sagen, boah, ich traue mich nicht weiter. Aber das ist jemand, der dann auch ganz oben drin steht. Das ist so eine Illustration, um aufzuzeigen, so wie es auf einem Schiff ganz unterschiedliche Dienste gibt, gibt es auch in der Gemeinde ganz unterschiedliche Dienste. Und wehe dem, wenn das einseitig wäre. Wehe dem, man hat dort nur Propheten sitzen, die sich gegenseitig irgendwelche coolen Botschaften hin und her schieben. Oder man hat nur Lehrer sitzen, die alle um die Karte kreisen. Sondern diese Dienste ergänzen und befruchten sich gegenseitig. Es gibt so das Beispiel von einem Ruderwettbewerb. Eine japanische Rudermannschaft rudert gegen eine deutsche Rudermannschaft und gewinnt mit 1 Kilometer Vorsprung. Die Deutschen sind etwas frustriert und analysieren das Geschehen. Sie holen eine Beratungsfirma rein und die Beratungsfirma stellt fest, bei den Japanern hat 1 gesteuert und 7 gerudert. Bei den Deutschen haben 7 gesteuert und 1 gerudert. Und sie entwickeln ein neues Konzept, eine neue Teamstruktur. Es gibt jetzt 4 Steuerleute, 2 Obersteuerleute und einen Steuerdirektor. Und bei dem nächsten Rennen verlieren sie mit 2 Kilometer Rückstand. Und ich glaube, in unserer Gemeinde ist gar nicht das Phänomen, dass bei uns zu viel gesteuert wird, aber dass trotzdem zu wenige am Ruder sitzen, ist ein Phänomen, mit dem wir zu arbeiten und auch zu kämpfen haben. Und es ist die Frage, wie kann es uns gelingen, dass wir uns auch aufmachen und uns auch freisetzen in dem, was uns bewegt, dass wir eintreten in den Dienst, den Gott uns gegeben hat. Wir werden in den nächsten Wochen noch ein paar andere Illustrationen bringen, die helfen, das zu verstehen. Keine einzige Illustration ist für sich perfekt. Es geht ja um ein Geheimnis, aber wir wollen es ja immer und immer mehr begreifen. Der Peter Hiller hat uns hier etwas ganz Wunderbares gebaut, nämlich er ist ja ein alter Chemiker und hat uns hier Reagenzgläser zur Verfügung gestellt. Und in dem einleitenden Vers heißt es, einem jeden von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Also diese Dienste sind auch, diese Dienste, man kann auch von Charismen sprechen, sind in einem Maß gegeben. Ich möchte das mal so vergleichen, vielleicht auch mal ein bisschen biografisch auf mich beziehen. Ich wünsche mir nämlich von jedem von uns, dass wir mal überlegen, wie ist denn bei mir diese Verteilung? Wo hat mir denn Gott was gegeben? Was kann ich in meinem Leben schon sehen? Und wenn ihr darüber nachdenkt, die nächsten Tage und Wochen, werdet ihr merken, das ist so ein bisschen wie bei so einem Persönlichkeitsstrukturtest, wenn man so einen Disk-Test oder so macht, da ist der eine dominant, der andere ist initiativ, stetig und gewissenhaft. Es gibt so einige, sagt man, die sind maximal das eine und von anderem nichts. Aber die allermeisten ist es so eine Mischung von allem. Und ähnlich ist es hier auch, dass ihr entdecken werdet, Gott hat mir hier was gegeben, Gott hat mir da was gegeben. Und das mal zu entdecken, das auch mal freigesetzt zu bekommen und dann auch zu überlegen, wo hat Gott mir das meiste gegeben. Also wenn wir zum Beispiel mal auf den Hirten schauen, den haben wir grün. Grün symbolisiert, der Herr ist mein Hirte, er führt mich zum frischen Wasser, die grüne Wiese und so weiter, ihr kennt das ja. Ich habe von mir immer gesagt, Hirte bin ich eigentlich nicht. Ich kenne andere Hirten, die sind da irgendwie wahnsinnig begabt. Das habe ich bei mir so nicht festgestellt. Und ich habe immer gesagt, ich bin da überhaupt nicht begabt. Und dann habe ich mal in so einer Konferenz gesessen und da kam vorne eine Prophetie. Und da sagte jemand, hier ist jemand heute hier und der behauptet zu wissen, was er alles nicht kann. Der weiß, welche Begabung er nicht hat. Und es war so richtig, es ging richtig wie so ein Pfeil in mein Herz, dass der Heilige Geist mir sagte, hör endlich mal auf zu behaupten, dass du weißt, was du alles nicht hast. Ja, und vielleicht ist hier jemand, der sagt, jawohl, ich bin das nicht. Sagt, das ist Quatsch. Aus welcher Weisheit heraus redest du? Und außerdem kann der Geist Gottes das an einem Tag verändern und plötzlich bist du was und hast es noch nicht gecheckt. Und so habe ich gemerkt, dass wenn ich mit Menschen rede und ihnen zuhöre, dass so eine Wirkung des Hirten freigesetzt wird. Also ich merke, ich habe eine Begabung, eine Hirtenbegabung. auch wenn wir später tiefer drauf eingehen, dass es Leute gibt, die da viel, viel mehr unterwegs sind. Was anderes, der Lehrer, den haben wir mal blau. Peter, warum ist der Lehrer blau? Keine Ahnung. So eine sachliche Farbe. Also ich merke, wenn ich meine Lehrbegabung sehe, mein Vater ist jetzt fast 50 Jahre Prediger, meine Mutter ist Lehrerin, mein Bruder ist Lehrer, meine Schwester ist Lehrerin, ist irgendwie naheliegend, dass der Gott so einmal in einmal über die ganze Familie ausgegossen hat. Und ich merke auch an der Resonanz und auch an der Freude, die ich daran habe, dass Gott mir da eine Gabe gegeben hat. Also man kann es auch an der Resonanz merken, wenn man irgendjemanden lehrt und der andere sagt, bist du bald fertig, ich habe noch was vor, dann merkt man, okay, könnte daran liegen, dass die Begabung nicht so hoch ist, wie man selber denkt. Es gibt auch Leute, die haben eine krasse Fehleinschätzung. Die einen sagen, ich habe das nicht, und es gibt auch andere, die sagen, ich habe die Gabe total, und die anderen Leute sagen, Also ich würde sagen, meine Lehrbegabung ist höher als meine Hirtenbegabung. Wenn man jetzt rot, das Blut Christi, davon redet der Evangelist. Das sind übrigens alles, jetzt habe ich auch viel reingefüllt. So viel habe ich davon in meiner Einschätzung nicht, aber vielleicht ist das ja ein prophetisches Schütten gewesen. Ich habe gerade gerochen, das sind alles Chemikalien. Ich bin etwas beeindruckt. Also ich merke, wenn es um den Evangelisten geht, bin ich hoch ausgebildet. Ich bin Berufsverkäufer, ich habe 10 Jahre im Vertrieb gearbeitet. Ich kenne die Bibel sehr, sehr gut. Ich bin von der Ausbildung her Supervisor. Ich kenne mich mit der menschlichen Seele und was auch immer aus und wie sowas abläuft. Aber irgendwie bin ich in dem Bereich total gehemmt. Also man kann doch manchmal sich so einen Deckel draufsetzen und sagen, ich traue mich halt fast nie über Jesus zu reden. Ich weiß nicht, wenn man hier vorne auf der Bühne steht, bin ich sehr, sehr frei. Aber wenn man irgendwo in der Straßenbahn sitzt, denke ich immer, komm, nächste Station kommt irgendwann. Also ich glaube, dass Gott hier in mir noch etwas freisetzen wird. Und manch einer von uns hat so einen Deckel irgendwo drauf sitzen. Und Gott sagt, wenn wir den Deckel lüften, dann wird was gefördert und freigesetzt. Wenn man an das Prophetische rangeht, den Prophet haben wir gelb gemacht, wie die Sonne. Ja, das ist der, der sich auch ganz viel die Gegenwart Gottes sucht, das Licht Gottes sucht. Und mir ging das so, dass ich auch sagte, Prophetie bin ich nicht, kann jemand anders. Und dann habe ich mal irgendwo zum Segensgebet mitgestanden und so neben mir, der andere war so ein erfahrener Pastor, der fing an so prophetisch zu reden. Ich sage mal, kennt der die Leute? Und ich stand da so nebendran. Aber ich merkte so im Lauf der Gebete, dass etwas so anfing, durch mich durchzufließen und ich plötzlich auch den Leuten Sachen sagen konnte, die sie ganz tief bewegt haben. Und ich merkte, da hat Gott angefangen, etwas zu beginnen. Ja, und sowas wertzuschätzen und wahrzunehmen, Gott lässt etwas wachsen in meinem Leben. Und das ist etwas Wunderschönes. Wenn wir über das Apostolische zu sprechen kommen, das sind natürlich auch Begriffe, die in der Kirchengeschichte massiv missbraucht worden sind. Sowohl das Prophetische als auch das Apostolische. Da müssen wir ziemlich einsteigen, dass wir damit auch ganz frei und offen umgehen können. Ich würde sagen, ich bin ein sehr gut ausgebildeter Leiter und begabter Leiter. Das ist aber nicht genau das Gleiche wie das Apostolische. Aber ich glaube, dass Gott auch in mich was reingelegt hat, um Kulturen zu prägen, um Menschen freizusetzen, um auch das Licht zu verbreiten in der Gesellschaft. Und Gott hat in euch auch von diesen 5 Dienstgaben etwas reingesetzt, unterschiedliche Maße, die können sich auch noch entwickeln, nicht weil wir das irgendwie hochdrücken können oder vollfüllen können, sondern der Herr ist es immer, der es gibt, zu jeder Zeit. Aber was ich daran gut finde, ist, dass man auch sagen kann, ich habe eine Salbung, eine Salbung in einem gewissen Maß. Also da muss man nicht immer gleich davon sprechen, ich bin jetzt der Hirte oder ich bin der Evangelist oder ich bin das, sondern ich habe etwas von Gott empfangen in diesem Bereich. Und da denkt gerne mal drüber nach. Und die abschließende Frage, die ich mit euch bewegen will, nämlich das ist die Frage nach dem Wozu. Und hier heißt es, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Es geht also um den Aufbau der Gemeinde. Die Frage, wozu ist der Aufbau der Gemeinde? Vers 12. In Vers 13 heißt es, die Erkenntnis von Jesus Christus, die Einheit des Glaubens, das soll sichtbar werden. Und im Vers 11 heißt es, dass die Heiligen zugerüstet werden sollen zum Werk des Dienstes. Und da kommt jetzt die große Preisfrage, was ist das Werk des Dienstes? Wozu sollen wir zugerüstet werden? Das ist jetzt keine rhetorische Frage. Was würdet ihr sagen, was ist das Werk des Dienstes? Das, was gerade dran ist, in ganz unterschiedlicher Weise. Ich gebe nochmal einen Tipp dazu. Epheser 2, Vers 10. Wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also, da gehört unter anderem bestimmt auch das Kaffeegeschirr nach dem Gottesdienst dazu. Wenn man sich allerdings in den Hubschrauber setzt und das mal von oben betrachtet, werden wir feststellen, dass das... dass man es noch aus einer anderen Perspektive sehen kann. Jesus hat zu uns gesagt in Johannes 20, Vers 21, wie der Vater mich sendet, so sende ich euch. Also Jesus hat ein gewisses Werk des Dienstes hier auf der Erde und er nimmt uns, seine Gemeinde, mit hinein in sein Werk des Dienstes. Und in Johannes 15 heißt es, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und ich wage heute mal eine Zuspitzung. Bei dem Werk des Dienstes geht es in ganz hohem Maße darum, dass wir Frucht bringen. Die Frucht hat dann wieder das Ziel, dass sie zur Ehre Gottes dient. Wenn wir aber die Frage stellen, was ist das Werk unseres Dienstes, dann ist es die Frucht, die wir bringen. Und ich habe mir in den Sommerferien viel Gedanken darüber gemacht, was mit der Frucht gemeint ist. Denn wenn man Christen hört, die darüber diskutieren, redet der eine in die Richtung und der andere in die Richtung. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist. Und mir ist am Ende aufgefallen, es gibt drei Richtungen, in die man reden kann. Und es gibt tatsächlich im Neuen Testament drei Richtungen, die wir mit der Frucht beschreiben können. Ich möchte das mal kurz skizzieren. Das eine ist die Frucht in uns selber. Sagen die Frucht in uns selber, wir nennen das auch die Frucht des Heiligen Geistes. Das ist das, was der Heilige Geist in uns wachsen lässt. Das ist Liebe, das ist Geduld, das ist Freundlichkeit, das ist Güte, das ist Treue, das ist Selbstkontrolle und so weiter. Ihr kennt das in Galater 5 steht das. Und da heißt es in Galater 5, Vers 16 davor, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Das bedeutet, da wächst in uns eine Frucht des Geistes heran. Es kann aber auch sein, dass eine Frucht des Fleisches heranwächst. Ich sage das mal, ein Unkraut des Fleisches. Das wäre zum Beispiel Ungeduld, Neid, Missgunst und was da alles dazugehört. Übrigens auch Trägheit, Geiz und so weiter. Und die entscheidende Frage ist es, konzentriere ich mich mit meinem Leben auf den Geist, auf das, was Gott zu mir sagt, oder konzentriere ich mich auf das Fleisch? Und je nachdem, wie wir uns konzentrieren, wächst entweder die Frucht des Geistes oder die Unkräuter des Fleisches in uns. Das ist eine Dimension von Frucht, die uns im Neuen Testament beschrieben wird. Wir sind im Überflug, deswegen gehe ich da jetzt nicht tiefer drauf ein. Eine zweite Dimension von Frucht finden wir in Epheser 5, da heißt es, lebt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Es gibt also eine Frucht, die um uns herum unterwegs ist. Die Frucht des Lichts. Jesus spricht in der Bergpredigt davon, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man stellt auch ein Licht oder zündet ein Licht nicht an, um es unter einen Scheffel zu stellen, sondern man stellt es auf einen Leuchter, dass es denen leuchtet, die im Haus sind. Jesus spricht hier von einer Wirkung, die um uns herum geschieht. Auch dieser Satz, ihr seid das Salz der Erde. Es ist eine Frucht, die um uns herum geschieht. Wenn wir von Reich Gottes sprechen, wenn wir davon sprechen, Gottes Liebe sichtbar zu machen, dann ist es genau diese Frucht, die um uns herum geschieht. Und ein kleiner Geheimtipp, wenn wir keine Frucht in uns haben, dann ist es auch relativ schwierig, dass die Frucht um uns herum wächst. Also wenn man innen hohl ist und versucht, Außenwirkung zu haben, das ist schwierig. Also es macht Sinn, sich auf das Innere zu konzentrieren und auch zu sagen, Herr, lass das durch mich hindurch scheinen. Und die dritte Form der Frucht finden wir in Kolosser 1, Vers 6. Da schreibt Paulus, dass zu euch gekommen ist, wie es auch in aller Welt Frucht bringt und auch bei euch wächst von dem Tag an, da ihr gehört und die Gnade erkannt habt in der Wahrheit. Also es gibt eine Frucht, die in anderen wächst. Auch im Korintherbrief bringt Paulus das Bild, Apollos hat gesät, ich habe gegossen, aber der Herr ist, der das Wachstum schenkt. Da geht es um eine Frucht, die in anderen wächst. Und wenn wir von Frucht sprechen und sagen, die Gemeinde wird zugerüstet zum Werk des Dienstes, dann bezieht sich das auf diese drei Aspekte. Einmal diese Frucht, die in uns wächst, diese Frucht, die um uns herum sichtbar wird und dass wir uns aber auch auf andere konzentrieren und sagen, ich kümmere mich darum, dass in dieser Person die Frucht wächst. Ich gehe in diese Einzelbegleitung rein, in diese Einzelwahrnehmung und fördere jemanden auf seinem Weg mit Jesus und auf seinem Weg die Gaben zu entdecken. Das ist so eine Antwort darauf, wozu ist der fünffältige Dienst da? Wir haben heute gefragt, warum? Weil Jesus ihn gegeben hat. Was ist das Ganze? Wir merken, das ist so ein Gemisch, so unterschiedliche Dienste, der in der Gemeinde zusammenstellt. Und die Frage, wozu, dass seine Frucht wächst. Im Übrigen, wer lässt die Frucht wachsen? Im Philipper 1 ist es mir vor kurzem erst aufgefallen, da heißt es, erfüllt mich mit Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus geschaffen wird. Also wer lässt diese ganze Frucht wachsen? Jesus Christus. Und wozu wächst diese Frucht? Heißt es im Philipper 1, zu Gottes Ehre und Lob. Ich finde es wichtig, dass unser ganzes Bild von Gemeinde hier etwas konzentriert wird und sagen, wir sind da, um Frucht zu bringen und diese Frucht entsteht, damit Gott am Ende geehrt wird. Und ich lade euch dazu ein, beschäftigt euch in den nächsten Tagen und Wochen mit dem fünffältigen Dienst. Es gibt auch ein schönes Buch, das liegt draußen aus, kostet knapp 15 Euro. Da wird auch besonders der apostolische Dienst, aber auch der fünffältige Dienst beschrieben. Und wir wollen das von der Umsetzung so angehen, dass wir auch überlegen, wer in der Gemeinde welchen Dienst hat, dass man auch vielleicht in den einzelnen Hauskreisen, in den Teams schaut, wer hat da welchen Schwerpunkt, wer erkennt schon was, auch darum betet, Gott, zeig uns, wie es da weitergeht, dass das einfach in uns immer Stück für Stück sichtbarer wird, zu Gottes Ehre und Lob. Amen.